meine Frau und ich, wir lagen irgendwann in Mitternacht im Bett, im Tiefschlaf, und plötzlich klingelt das Telefon. Und ich habe eine wunderbare, wunderbare Frau, sag, ey Schatz, könntest du? Nachts um zwei, könntest du? Und meine Frau geht aus dem Bett, geht ins Telefon und ich höre nur im Hintergrund, wie sie sagt, ey Schatz, für dich. So, ich quäl mich aus dem Bett, gehe ins Telefon und geht hin und sag, hey, was kann ich dir Gutes tun mitten in der Nacht? 2 Uhr morgens. Der Kerl am Telefon sagt Folgendes, ich kann dir nicht, keine Ahnung. Er sagte, ich habe mitbekommen, du bist Pastor und ich kann mir jederzeit anrufen. Und ich dachte, das stimmt, das habe ich immer erzählt und weitergegeben. Und ich sagte ihm, Kollege, ist ja großartig, wenn du das machst. Aber du musst jetzt einen kräftigen Grund haben, warum du mich anrufst. Und er sagte, meine Mama ist gestorben. Ich sage, okay, das ist ein kräftiger Grund. Der ist kräftig. Er fragte, können wir uns treffen? Ich erkläre ihm, wo das Gemeindehaus ist. Und er kommt 25 Minuten später. Und wir heulen die ganze Nacht durch, von nachts um 3 bis morgens um 6. Er erklärt mir alle seine Geschichten, alles, was schief lief. Und irgendwann morgens um 6 habe ich mich verabschiedet und sage, hey, wenn du irgendwas brauchst, wie immer, dann melde dich einfach. Ich bin gegangen, ein paar Tage später. Ich habe es dann mitbekommen im Gespräch. Ich kannte ein paar Kumpels von ihm. Da traf ich seinen Kumpel. Und sagte, hey, wie geht's deinem Freund? Und er guckt mich an, warum fragst du? Ja, seine Mama ist doch gestorben. Und er guckt mich grinsend an und sagt, keine Ahnung, wen du getroffen hast, aber die Mama von meinem Freund, die quietscht lebendig, die habe ich vor kurzem gesehen. Ich dachte, in diesem Moment tritt mich ein Pferd. Ich dachte, es gibt's doch nicht. Dieser Kerl lügt mich über Stunden an und ich glaube seine ganze Story. Ich heul mit ihm durch, bring alles hinein, was irgendwie in meiner Waagschale liegt, um Menschen aufzubauen. Ihr Lieben, 3 Stunden jemand aufzubauen, das machst du nicht von links. Vor allem mit dieser Story, mit dieser Geschichte. Und alles kommt in mir hoch. Und ihr Lieben, mein Puls steigte richtig. Ich war so richtig wütend. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn du dich verarscht vorkommst und jemand lügt dich an. Ihr Lieben, ich wusste gar nicht, dass hinter meinem Kopf so viele Wörter sich auf einmal bilden können. Kennt das jemand? Und dann sagt dieser Kumpel, aber du kannst ihm gleich selber sagen, weil er kommt gleich. So, er kam kurze Zeit später. Ich sah ihn schon von Weitem. Und ihr Lieben, ich war innerlich so geladen, ich hatte so einen Hals. Ich bin schon mit dem sprechen, ich bin ein ganz Lieber übrigens. Aber es gibt Momente, da flippe ich innerlich aus und ich laufe auf ihn zu, bestimmend. Und währenddessen ich laufe, kommen mir zig Gedanken, schossen mir durch den Kopf. Und ein Gedanke ist mir so stark hängen geblieben, wo sagt, hey Stefan, dein Job ist es, Gnade walten zu lassen. Zeig ihm, was Gnade heißt. Und wisst ihr, ich bin so ein Typ, ich ringe immer mit Gott. Sag, hey Gott, das war ein Weg von 400 Meter, ich habe von weitem gesehen. Ich bin gelaufen, sag, hey Gott, 3 Stunden habe ich geheult und es gibt ein paar Dinge, wo ich mag, aber angelogen zu werden mag ich nicht. Bin nachts raus und habe das meine Gedanken alles vor Gott geschmettert. Sag, Gott, das darf wohl nicht wahr sein. Aber erinnere dich, wie viel Müll, Ärger, Enttäuschung hast du schon produziert. Wie oft hast du dich schon fehlverhalten? Und ich lief auf den Kerl zu, habe ihm gesagt, hey Kollege, ich habe mitbekommen, es gibt ein paar Dinge, die mag ich, ein paar Dinge mag ich nicht. Angelogen zu werden mag ich nicht. Ich kürze die Story ab, es war ein großer Bär, ein Kopf größer, solche Muskels. Und ich nahm ihn in den Arm und habe ihm gesagt, hey, vergeb und vergesse, ich mag dich und du bist was Besonderes. Währenddessen spürte ich innerlich, wie in mir was ganz neu zum Vorschein kam. Ich durfte spüren, was Gnade eigentlich bedeutet. Und ich merkte, die Story hat überhaupt nichts mit dem Kerl zu tun, sondern mit mir. Auf einmal merke ich, Gnade hat immer Auswirkungen, stimmt's? Ob mit deinem Gegenüber oder mit dir. Und ich spürte, das, was in mich hineinfloss, wo ich merke auf einmal, was Gnade bedeutet. Ich habe mich diese Woche an diese Geschichte dran erinnert. Und jetzt kommt der Vorspann von dieser Geschichte. Ich ging diese Woche zu unserer Haushaltskasse. Ich wusste, da waren nur 15 Euro drin. Und ich brauchte die 15 Euro. Und ich ging rein, habe den Deckel aufgemacht und ich sehe, da waren nur 5 Euro drin. Ich laufe in die Küche und sehe, wie mein Töchterchen einen 10-Euro-Schein in der Hand hat. Da muss man nicht scharf im Kombinieren sein. Sage, hey, das werden 10 Euro gewesen sein. Mein Puls stieg. Meine Frau kam rein, meine Lisa, sagt, Schatz, verlass sofort die Küche. Nur mein Töchterle nicht sind jetzt hier in der Küche, sonst niemand. So, meine Tochter weiß, was das bedeutet. Jetzt war Tacheles gesprochen. Sie schaut mich mit ihrer großen Rehauge an. Meine Frau war schon nicht mehr da. Und ich sagte zu meiner Tochter, es gibt ein paar Regeln hier im Haus. Man nimmt sich nicht einfach Geld, ohne zu fragen. Meine Tochter schaut mich mit ihrer großen Auge an und ich wusste schon, ich habe es ja schon in den Mund gelegt, ich wusste schon, was jetzt kommt. Was glaubt ihr, was sie macht? Nee. Papa, bekomme ich jetzt die 10 Euro? Ich frage dich. Ganz unkompliziert. Ich so ein Hals will Dinge klären. Und wie Kinder so sind, Papa, ich frag dich, kriege ich jetzt die 10 Euro? Währenddessen ich so einen Hals habe und Dinge klären möchte, wir sind alle groß geworden, recht und so, das, man muss Dinge klären, klar, so geht's nicht. Währenddessen erinnere ich mich an die Geschichte, wo schon ein paar Jahre zurück war, wo ich gerade erzählt habe. Und dieser Satz kommt mir in den Sinn, lass sie erfahren, was Gnade bedeutet. Lass sie erfahren, was Gnade bedeutet. So, ich gab ihr den 10-Euro-Schein, sie sagt einfach nur Danke und verschwand. Das war's. C.S. Lewis sagte Folgendes. Gnade ist keine Ausnahme, sondern die Regel. Gnade ist keine Ausnahme, sondern die Regel. Wisst ihr, Gnade geht über Recht hinaus. Amen. Ey, ist für uns ganz schön schwierig. Wenn du so einen Hals hast und du weißt, du bist im Recht und die Dinge gehen nicht, und dann zu sagen, Gnade geht über Recht hinaus, wenn du sowieso so einen Hals hast. Ihr Lieben, da musst du schon dich ganz schön zügeln. Und ich bin ein emotionaler Typ, wo auch gern mal durch die Decke geht. Ich liebe es, lautstark zu diskutieren. Und meine Tochter übrigens auch. So, wenn wir diskutieren, dann geht's richtig rund. Und wir liegen uns noch in der Arme, das passt. Aber Gnade geht über Recht hinaus. Und in diesem Moment merkte ich, dass dieser Satz nicht nur für meine Tochter war, sondern auch für mich. Gnade geht über Recht hinaus. Und ich merkte, wie sich diese Woche ein Satz in mir formte, wo immer wieder kam, vertraust du meiner Gnade, lieber Stefan? Sage, Herr, das sind Birnen und Äpfel, es ging gerade um mich. Es ging um andere. Stopp. Vertraust du meiner Gnade, lieber Stefan? So viele von uns kennen die Bibelstellen, wo es heißt, 2. Korinther 12, 9 zum Beispiel, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Schöner Bibelvers, stimmt's? Kennen wir. Neues Leben übersetzt es so, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Meistens hören wir hier auf zu lesen. Und wenn wir weiterlesen, heißt es, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich fließen und wirken kann. So, mir werdet ja groß, dass wir in unseren Schwächen, in unserem Alltag, dass wir besser werden wollen, stimmt's? In der Schule, zu Hause, im Sportunterricht. Ich habe jahrelang Tennisunterricht gehabt. Und ich weiß es noch, jede Woche, mehrmals in der Woche, jeden Monat, hat mein Tennislehrer immer gesagt, du musst besser werden. Der Aufschlag, so kannst du es nicht bringen. Du musst den Ball höher werfen. Die Schrittbewegungen links und rechts. Jede Woche mehrmals. Immer besser werden. So in der Schule, du musst immer besser werden. In der Arbeit. Sag mal deinem Kollegen, ich bleibe in meiner Schwachheit. Ich arbeite nicht dran. Mach du. Ich sage euch, was passiert. Der wird zu seinem Chef rennen. Die Frage ist, wie lange wirst du noch drin sein in deinem Geschäft? So, mir kriegt von zu Hause aus lernen, weiter, höher, weiter. Und ich möchte gleich was hineinsprechen. Ich möchte heute Morgen nicht sagen, arbeite nicht an dir. Wenn das bei dir aufkommt, dann ist es dein Appellohr. Aber was Paulus hier hineinbringt, er sagt, ich bin zufrieden mit meiner Schwäche. Und wir haben immer das Gefühl, wir müssen daran arbeiten, besser werden. Und Gott sagt nicht, werde erst besser und dann gebe ich dir meine Gnade und meine Kraft. Sondern sagt Gott, sagt, komm, so wie du bist, was dich ausmacht, mit deiner Schwäche komm und ich lege alles obendrauf. Stimmt's? Die Frage ist, machen wir das? Oder haben wir im Kopf, im Hinterkopf drin, ich muss irgendwas an mir arbeiten, um besser zu werden. Paulus ruft es aus und ich sage euch, Paulus feiert hier auch seine Schwäche. Warum? Damit die Kraft von Christus, Jesus, durch mich wirken kann. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern und ich stelle dir die Frage, vertraust du seiner Gnade? Vertraust du seiner Gnade? Was eigentlich dahinter steckt, von unserem Gedankengut bei ganz, ganz vielen, eigentlich muss ich mehr leisten. Reicht es, was ich bringen kann? Sei es einmal von unseren Talenten und Begabungen, aber auch von dem, was ich vielleicht verbockt habe. Reicht es, dass Gott durch mich gebraucht und mich möchte? Reicht es? Reicht seine Gnade? Titus 3 beschreibt es, Gott rettet uns nicht um der Werke, der Gerechtigkeitswillen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Gnade und Barmherzigkeit. Wisst ihr, wenn jemand richtig gut und exzellent gut war, richtig gut und ständig an sich gearbeitet hat, um besser zu werden, dann war es Paulus, der früher Saulus hieß. Der war exzellent gut und ich mag das Wort exzellent gar nicht. Aber der war richtig gut. Und er spricht, ich bin zufrieden mit meiner Schwäche. Der kannte nur das Wort an sich zu arbeiten. So ist er groß geworden. Und er wird von Saulus zu Paulus und Gott gibt ihm eine neue Identität. Und auf einmal sagt er, ich bin zufrieden mit meiner Schwäche. Paulus wusste, dass durch seine Schwäche, durch sein Leben, egal was er bringt oder was er nicht bringt, dass Gott immer das Beste draus macht. Wisst ihr, Paulus wusste nicht nur von der Gnade, was sie bedeutet, sondern er lebte darin. Und ich sage euch, das ist ein himmelsweiter Unterschied, ob du von der Gnade weißt oder darin lebst. Stimmt's? Und ich glaube, ich habe den Eindruck, diese Woche, so stark mich aufgenommen, ich glaube, ganz viele sind hier, sie wissen von der Gnade, was die Bedeutung ist. Aber eigentlich haben wir eine Sehnsucht darin, zu laufen, zu wandeln. Das ist unser Herzschlag. Da wollen wir gern hin. Wir wissen drüber. Aber leben wir es auch? Das ist die Frage. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Gnade vom Griechischen heißt, es ist die Gunst und Güte, die Gott dem schuldigen Menschen erweist. Die Gnade steht im Gegensatz zum Gesetz. Gnade ist Gunst und Güte. All diejenigen, die es lieben, die Paulusbriefe zu lesen, bei jedem Paulusbrief, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ob es Römerbrief, Korinther, Eus 2, Galater, Kolosser, Thessalonicher, Timotheus, Titus, Philemon, Petrus, wie es auch heißt, am Anfang, im zweiten Vers oder im dritten oder spätestens im vierten, steht immer, müsst ihr unbedingt nachlesen, steht immer, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott. Immer. Währenddessen in der Mitte kommt es auch drum vor und zum Schluss auch. Aber Paulus platziert es ständig und ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Das nimmt Paulus ständig hinein und ihm scheint es wichtig zu sein, das weiterzugeben. Paulus erinnert die Leute damals, aber auch uns heute an die Gnade dauerhaft. Und ich glaube, er hat jeglichen Grund dazu, dass er uns daran erinnert und uns daran erinnern muss, ob du Mangel hast in deinem Leben oder nicht genug bist. ob es für dich nie ausreicht, gut genug zu sein. In deinem Beruf, in deiner Familie, mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden. Ob du dich nicht wertig genug fühlst oder das Gnadenthema oder wie ein Vollpfosten du dich verhältst. Ob du falsche Entscheidungen getroffen hast, was auch immer du zum Kuckuck verbockt hast, seine Gnade genügt. Seine Gnade genügt. Brandon Manning sagt Folgendes: Gnade bedeutet, dass du bereits angenommen bist, bevor du etwas tust. Denk mal drüber nach. Bevor du etwas tust, du bist angenommen, geliebt und wertvoll. Vielleicht bist du hier und sagst eigentlich das Thema, ich lebe voll in der Gnade, ich habe gar kein Problem mit. Ich liebe das Thema und ich feiere das und es ist fein, aber es geht mir nichts an heute Morgen. Und das wäre großartig, richtig gut. Aber ich möchte die Aussage, die Auswirkung, wenn wir es verstanden haben, bedeutet was? Gnade. Die Auswirkung, wenn du es verstanden hast, bedeutet, dass alles, was du tust und was du handelst, sichtbar und spürbar werden darf in deinem Gegenüber. Das ist die Auswirkung, wenn wir es verstanden haben. Stimmt's? So, wenn du sagst, eigentlich, ich habe hier noch ein paar Lücken und ich handle vielleicht nicht immer so mit meinem Gegenüber. Die Frage ist, haben wir es wirklich verstanden und leben wir darin? Ich feiere dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der drückt es so aus: Gott liebt dich nicht, weil du wertvoll bist, du bist wertvoll, weil Gott dich liebt. Die Gnade Gottes, bin ich der absolute Wahnsinn. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen herausfordern. Kann es sein, dass wir manchmal mehr Schwierigkeiten mit Gnade haben, wie es wir uns manchmal zugeben? Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte von Jesus. Und in dieser Geschichte von Markus 14, 27 bis 31, wo ich gleich vorlesen werde, gibt es einen Vers, der ist mir aufgefallen. Der Kontext zu dieser Story lautet, dass Jesus in Bethanien ist, im Hause von Simon. Im Hause von Simon. So, das wird kurz beschrieben. Im Hause von Simon, der Kerl, der war an Aussatz erkrankt. Und man kann ja die Frage weiterstellen, warum war er genau in diesem Hause? Wenn jemand von Aussatz erkrankt ist, ist jetzt meine Vermutung, meine Interpretation, Jesus hat sich versteckt, weil da hat man ihn am wenigsten gesucht. Wenn man das weiterliest, stell mir fest, dass die Schriftgelehrten und die Priester suchten ihn, um ihn zu ergreifen und ihn zu töten. Das war 2 Tage vor dem Passafest. Und Jesus war dort und währenddessen wissen wir auch, dass Jesus das letzte Abendmahl organisiert. Und sie feiern das letzte Mal und dann lese ich euch die Verse vor. Und nach dem Ende des Mahls, nachdem sie ein Loblied gesungen haben, gingen sie hinaus zum Ölberg. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Petrus entgegnete Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Nein, beharrte Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jüngern beteuern dies. So wir hörten, wie Petrus Jesus vehement widerspricht. Übrigens, alle anderen Jünger auch. Nie, das kann nicht sein, nie. Selbst wenn alles gegen uns spricht, wir doch nicht. Was mich begeistert, Jesus scheint mehr zu wissen, wie alle anderen denken. Jesus scheint hier mehr zu wissen, wie alle anderen denken, was hier bald schief läuft, wie viel Versagen, wie viel Lügen, wie viel Enttäuschungen hier in der Luft liegen. Dreimal wirst du mich verleugnen. Und die Jünger waren empört. Wie kannst du sowas sagen? Wir doch nicht. Einige Stunden später wissen wir es. Petrus hat Jesus tatsächlich dreimal verleugnet. Alle anwesenden Jünger sind von den ganzen Ergebnissen und den Ereignissen zutiefst frustriert. So, Jesus ist diesen Leidensweg gegangen. Er starb dann am Kreuz. Und die Jünger waren außer sich, fassungslos, geknickt, am Boden zerstört über ihr eigenes Versagen, über ihre eigene Untreue, über all das, was hier schief lief. Und wir wissen, wo sie zurückgingen. Sie gingen zurück und wurden wieder Fischer. Sie gingen in den alten Beruf zurück, was vor den 3 Jahren war, wo Jesus sie rief. Wisst ihr, an diesem Punkt, wo die Jünger hier waren, ich habe es verkackt. Ich habe versagt. Ich bin nicht zuverlässig gewesen. Ich habe enttäuscht. Ich bin schuldig geworden. Hab meine Zukunft in den Sand gesetzt. Hab's einfach verbockt. All dies wusste Jesus schon. Und jetzt kommt's. Es hat ihn nicht abgehalten, das zu sagen. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Jesus wusste, dass sie es verhauen. Jesus wusste, dass sie enttäuschen. Jesus wusste, dass sie versagen. Jesus wusste das alles und dennoch hält er an seinem Plan fest. Ich will mit euch unterwegs sein. Ich glaube an euch. Ihr habt Talente und Begabungen und Jesus wartet, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und ich feiere Johannes Kapitel 20. Und wir haben es gerade schon gehört, wo die Jünger in ihrer Frustration Fischer waren. Sie sind zurückgegangen in den alten Beruf. Und auch das ist völlig normal. Wenn du frustriert bist, enttäuscht bist, du hast versagt, du hast Dinge verbockt, du bist vielleicht schuldig, gibt es in unserer Gedankenwelt oftmals nur noch eine Möglichkeit, Rückzug. Ich schäme mich. Ich bin frustriert. Bin ich mir so viel wert? Wer mag mich denn schon? Und Jesus sagt es, bevor überhaupt irgendwas passierte, ich warte auf euch. Und dann sieht Petrus Jesus vom Boot aus. Er fischt. Und er sieht Jesus, wie er grillt. Und wie er Fische brutzelt. Und was macht Petrus? Er springt ins Wasser. Ohne zu zögern. Ich glaube, dass Petrus an diesen Satz sich dran erinnert hat. Ich gehe voraus und warte auf euch. Auf einmal sieht er ihn sitzen, grillend, mit Fisch. Und ohne zu zögern, springt er hinein. Und alle anderen kommen mit dazu. Und sie fangen an, gemeinsam zu essen. Vielleicht fragst du dich heute Morgen, sag mal, warum kommen die zusammen und sprechen den Tacheles? Warum tauschen die sich nicht aus in diesem Momentum, was alles war, was alles schief lief? Warum sprechen die denn nicht? Ganz einfach, im Orient bedeutet gemeinsames Essen immer Freundschaft und Versöhnung. Immer Freundschaft und Versöhnung. Wenn ein Konflikt beigelegt war, aß man gemeinsam. Alles, was irgendwo mal war, ist vergesse und vergebe. Ja, du hast versagt. Ja, du hast enttäuscht. Ja, du hast mich dementsprechend verraten. Doch das ist vergebe und vergesse. Das habe ich am Kreuz alles in Ordnung gebracht. Was für ein Herzschlag. Spürt ihr diese Gnade? Spürt ihr diese Gnade? Nichts wird aufs Butterbrot geschmiert. Hey, weißt du, dass Jesus dein Versagen, deine Enttäuschungen, dein Misstrauen, dein Fehlverhalten, deine Schuld, deine Scham, deine Sünde schon längst gesehen hat? Und trotz all dem Wissen um unser Versagen wartet er auf dich und mich. Um trotz das Ganze zu wissen. Und ihr Lieben, wir sind ja manchmal so, wir machen den Vorhang vor und nach dem Motto, das sieht keiner. Ist uns bewusst, dass Jesus unser Leben sieht? Ist uns bewusst, dass er dein Versagen, all das, wo wir strauchen, all das, wo wir Fehler machen, dass wir vor Jesus nichts verdecken können? Ist uns das eigentlich bewusst? Entscheidend ist immer, wie jemand darauf reagiert. Jesus weiß es, wie wir ins Fettnäpfchen arbeiten, was wir falsch machen, was wir nicht leisten können. Er weiß es und er wartet dennoch auf dich, um mit dir gemeinsam vorwärts zu gehen. Neu Mut zuzusprechen, neue Vergebung auszusprechen, deine Identität zu stärken, dich an die Hand zu nehmen und gemeinsam in die Berufung, in die Bestimmung hineinzugehen, was Gott für dich vorbereitet hat. Max Lucado drückt es so aus: Gnade bedeutet, dass Gott uns einlädt, so wie wir sind, und uns dann liebevoll verändert, damit wir werden, wozu wir berufen sind. Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir diesen Knackpunkt nicht verstehen, werden wir nie vom Boot springen und zu Jesus gehen. Er wird uns nie weiter in die weitere Berufung hineinführen. Der Knackpunkt ist Gnade. Wenn wir verstehen, dass Jesus uns bedingungslos annimmt, ohne Vorbehalte, werden wir zu ihm kommen und wir wissen, was dann kommt. Jesus sagt, liebt ihr und so, liebst du mich? Und dann geht es weiter, die ganze Berufungssache mit Petrus. Aber der Knackpunkt, er muss lernen, zu ihm zu kommen. Zu verstehen, was Gnade bedeutet. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, meine Schuld, all das, was ich nicht bringen konnte oder nicht genug bin oder Dinge versagt habe oder was auch immer du verbockt hast, vielleicht denkst du, deine Schuld, deine Scham, was ist so groß? Ich getraue mich das nicht. Ich kann nie kommen. Dann möchte ich dir diesen Vers vorlesen von Römer 5, 20. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Das Maß der Gnade übersteigt immer das Maß der Sünde. Das Maß der Gnade übersteigt immer das Maß der Sünde. Und ich frage dich heute Morgen, vertraust du seiner Gnade? Ich liebe diese Geschichte von dem Taschentuchbaum. Da war ein junger Kerl. Und dieser junge Kerl hatte sich mit seinen Eltern verkracht. Und es hat so richtig gefunkt. Und er ist gegangen, ist abgehauen. Und während er abgehauen ist, kam auf Abwege. Und sein Leben geriet aus den Fugen. Er war über mehrere Jahre, musste ins Gefängnis. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, kommt er raus. Und er schreibt seinem Papa und seiner Mama einen Brief. Und er schreibt, ich fahre nächste Woche mit dem Zug an unserem Haus vorbei. Wenn ihr mich noch haben möchtet und mir verzeiht, hänge doch ein Taschentuch an den alten Baum. Wenn dort nichts hängt, fahre ich einfach weiter. Die Woche verging und dieser junge Kerl steigt in den Zug ein und fährt los. Und er kommt immer näher an dieses Haus hin, früheres Elternhaus, einen alten Apfelbaum. Und er hat seinen Freund mit dabei und er sagt zu seinem Freund, hey, könntest du für mich gucken? Ich traue mich gar nicht. Ich kneife meine Augen zusammen. Könntest du für mich gucken? Und sie kommen immer näher hin und plötzlich schreit sein Freund, sagt, hey, mach deine Augen auf. Und er guckt raus und er sieht einen kompletten Baum voller Taschentücher. Fabi, du darfst einblenden. Ein kompletter Baum voller Taschentücher. Und man hat diesen Papa gefragt und der Papa sagte, ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass das ja sieht. Und ich möchte sagen, dein Papa im Himmel, der wird den ganzen Baum und den ganzen Wald in deiner Umgebung aufhängen und Taschentücher hinhängen, nur dass du zurückkommst. Wisst ihr, dein Papa im Himmel hat nicht nur Taschentücher aufgehängt. Der hat sein Liebstes gegeben für dich, dass du mit deinem Herzschlag, mit all dem, was dich beschäftigt, zu ihm kommst. Er liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er liebt es, dass du, egal was du getan hast, zurückkommst und die Gnade empfängst, was Jesus am Kreuz für dich vollbracht hat. Amen. Und ich frage dich, vertraust du seiner Gnade? Ich glaube, dass wir oftmals uns so fühlen wie dieser Freund von diesem Junge. Der Freund muss schauen, ob Taschentücher dranhängen, nach dem Motto, der eigene Sohn traut dem Braten nicht. Ist er wirklich gnädig? Verzeiht er mir wirklich? Oder trägt er mir noch irgendwas nach? Und ich glaube, im tiefsten Inneren sind bei uns immer irgendwelche Muster, wo wir sagen, hey, ist es wirklich so, dass die Gnade einfach immer größer ist mit all dem, was ich eigentlich verbockt habe? Und ich möchte sagen, ja. Und wir kennen den verlorenen Sohn. Wo steht dieser Papa immer? An der Tür und wartet, bis ein verlorener Sohn zurückkommt. Jeden Tag. Immer. Er sehnt sich danach, dass sein Sohn immer zurückkommt. Über was macht sich der Papa nie Gedanken? Was er getan hat. Über was macht sich der Sohn immer Gedanken? Was er alles falsch gemacht hat. Ich möchte dich einladen heute Morgen. All das, was du innerlich vielleicht spürst und wahrnimmst, wo ein Scham da ist, wo ein Schuld da ist, wo ein Sünde da ist, heute Morgen vor Jesus zu bringen. Mit dem Gedanke gut, Jesus wird nicht dich urteilen oder verurteilen, sondern er wird dich aufnehmen. Birgit, komm doch kurz nach vorne.
Ich habe so sehr stark den Eindruck, dass ich das nochmal hier deutlich sagen soll, weil ich habe es Stufi vorher schon gesagt, während der Lobpreiszeit habe ich immer einen Satz gehabt. Ich bin gekommen, das Heil zu bringen. Ich bin gekommen, das Heil zu bringen. Und ich kannte die Predigt nicht von Stufi, ist nicht abgesprochen. Und dann hat Gott gesagt, zweifel nicht an meiner Güte, zweifel nicht an meiner Gnade, zweifel nicht an meiner Liebe und Barmherzigkeit. Und ich glaube, dass dieses Wort wirklich für viele für uns ist. Ich kenne das auch. Und ich kann so ja sagen, Gottes Gnade ist größer, wenn wir versagt haben. Und ich glaube, dass das viele nochmal hier besonders hören müssen. Geht rein in diese Gnade. Es ist ein Segen. Amen.
Danke, Birgit. Wisst ihr, ich glaube, Paulus, es ging nie wirklich um die Schwäche. Aber es ging um den Ansatz zu sagen, hey, all das, was mich beschäftigt, all das, was mich vielleicht trennen könnte von Gott, all das, was mich abhält, in was hineinzukommen, wo Gott doch mich wirken möchte, ich möchte es abgeben. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen ganz bewusst innen zu gehen, dich. Und sage, Herr, wenn was in mir ist, wo ich deiner Gnade nicht vertraue, hilf mir. Hilf mir, neu loszulassen. Hilf mir, neu zu vertrauen. Hilf mir, auf dich zu schauen. Und gib mir ein neues Bild, auch ein Herzschlag für dich, wo du ein Gott bist, wo mich liebt. Wo deine Gnade immer größer ist, wie ich vielleicht manchmal denke. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Ich habe vorher kurz erwähnt, dass wenn wir Gnade empfangen haben und wir das verstanden haben, so in der Gnade zu leben, hat es immer Auswirkungen auf unsere Mitmenschen. Ob du es möchtest oder nicht. Wenn du selber weißt, dass jemand mit dir gnädig ist und all das, was du getan hast, vielleicht an Dingen, wo falsch war, dass es immer jemand gibt, wo vergibt und wo für dich ist, wird es bei dir nicht einfach nur abprallen, sondern das wird sich verinnerlichen. Und Dinge werden umgewandelt und du wirst genauso gnädig mit allen anderen in deinem Leben sein. Und an der Gnade und Liebe werden die Menschen uns erkennen. Stimmt's? Wenn wir jetzt unterwegs sind. Und ich bekomme immer vorgehalten, wenn Leute kommen, Nachbarschaft oder wo immer, sagt so, wie ihr euch benehmt, da kann ich nicht glauben. Und ich sage euch, die haben Recht. Gnade geht über Recht hinaus. Na klar gibt es Dinge, wo man sagt, so geht's nicht. Klar gibt es Dinge, wo wir Priorisierungen reinhauen müssen und sagen, so geht's nicht. Jeder Rechtsanwalt würde das sagen. Wissen wir alles? Die Frage, wie gehen wir da drin um? Ich muss meiner Tochter sagen, so geht's nicht. So geht's nicht. Aber mit ihr zu feiern und weitere Schritte zu gehen. Und sie sagt mir, sagt Papa, ich habe schon verstanden, dich nachzufragen. Und ich möchte lernen, das zu machen. Und ich glaube, wir dürfen lernen, nicht nur von dieser Gnade zu wissen, sondern hineinzukommen. Hey, wirst du offen heute Morgen dafür? Sag, hey Gott, Gast Gott, es durchströmt durch mich. Ich kann es nicht. Ich habe so viele Macken und Schwachpunkte. Ich weiß gar nicht, wie manche Dinge funktionieren, aber ich wünsche mir, in der Gnade zu leben. Nicht nur davon zu wissen, sondern darin zu leben. Hey, lass uns unsere Augen zumachen. Wenn du das für dich dir wünschst, ich lade dich ein, für dich einfach ein Gebet zu sprechen. Nur Gott und du. Sage, Herr, hilf mir. Hilf mir, dir zu vertrauen. Hilf mir, dich auf eine Art und Weise ganz neu zu verstehen, was Gnade bedeutet. Lass mich es nicht nur wissen, sondern lass mich da drin leben. Danke für diesen Morgen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist. Und Jesus, du kennst unsere Gedanken gut und alles, was uns umtreibt. Du kennst auch all das, was wir verbockt haben oder in Zukunft verbocken werden. Aber Jesus, du bist nicht derjenige, der uns das nachträgt. Sondern du hängst die Taschentücher auf. Sagst, hey, komm bitte zurück. Du bist derjenige, der um uns ringt. Sag, hey, komm, ich warte auf dich. Ich möchte mit dir weitere Schritte gehen in deiner Berufung. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich aufbauen. Hey, bleib nicht in dem Alter stecken. Komm, bitte. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir heute Morgen als Gemeinde das ganz neu verstehen dürfen, was Gnade eigentlich bedeutet. Gott, wir wollen es nicht nur wissen, sondern wir wollen darin leben. Wir wollen darin leben, Herr. Geist Gottes, offenbar du uns, was es tatsächlich bedeutet. Heute Mittag, die nächste Woche, wenn wir im Alltag sind, hilf uns darin zu leben. Für uns persönlich, uns anzunehmen, uns zu feiern, da wo wir unterwegs sind, zu sagen, Herr, deine Gnade genügt. Aber auch mit anderen, wo auch immer Ungnade vielleicht am Start ist, wo wir gnädig sind, Herr. Hilf uns, darin zu leben. Nicht aus unserer eigenen Kraft. Oh, das ist so anstrengend. Aber Geist Gottes, komm. Komm und durchström du uns. Deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und Herr, wir brauchen sie jeden Morgen neu. Und ich rufe dich heute Morgen. Komm zurück. Der Herr ruft. Und er will mit dir zusammen sein. Egal. Was in deinem Leben war. Egal, was du verbockt hast. Komm zurück. Seine Gnade ist immer größer wie all das, was wir vielleicht verhauen haben. Herr, lass uns erleben. In Jesu Namen. Amen.